Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. Ja, ich spreche heute mit dem Herzchirurgen und Spezialisten für ganzheitliche und psychosomatische Herzforschung, Reinhard Friedl. Herr Friedl arbeitet in Greifswald, leitet dort mittlerweile eine eigene Praxis zu Themen, wo Menschen mit allen möglichen Fragen zum Herzen sich an ihn wenden können. Und ich bin heute ganz gespannt, mal über diese alternativen Perspektiven des Herzens mit ihm reden zu können. Und wir wollen eintauchen in ein Verständnis des Herzens, das weit mehr ist als nur eine mechanische Pumpe, sondern ein Sinnesorgan, ein Fühlorgan. Und das wollen wir heute mal genauer besprechen. Herzlichen Dank, Herr Friedl, dass Sie bereit waren, heute dieses Gespräch zu machen. Schön, dass wir das tun können.
Guten Tag, Herr Harms, und vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich weiß, Sie haben viele tausend Herzen auch in Ihren Händen gehalten. Und ich habe Ihr Buch, Der Takt des Lebens, gelesen. Und Sie beginnen dort dieses Buch. Und das möchte ich mal kurz vorlesen mit folgendem Zitat. Sie hören ihn meist nicht, aber wenn Ihr Herzschlag plötzlich weg wäre, wären es auch Sie. Denn Sie leben nur von Herzschlag zu Herzschlag. Dazwischen wohnt der Tod. Setzt nach einem Herzschlag kein nächster ein, bleibt die Uhr des Lebens stehen. Manchmal geschieht das im Schlaf oder beim Einkaufen. Kein Mensch kennt die Stunde seines Todes. Ihr Herzschlag ist mein Beruf. 60 bis 80 Mal in der Minute erzeugt dieser Ton Leben. Viele Herzen schlagen ruhig und kräftig, manche in steter Hetze. Auch wenn das Herz gelegentlich stolpert, es versucht immer weiterzumachen. Ich habe viele Herzen gesehen, die sich mit letzter Kraft dahinschleppten. Das Herz kennt kein Wochenende und kein Urlaub. Und in ihrem 75. Geburtstag hat es rund 3 Milliarden Mal geschlagen. Es hat seine Arbeit schon 8 Monate vor ihrer Geburt aufgenommen, 22 Tage nach der Zeugung. Das Herz ist das erste Organ, das sich entwickelt, lange vor dem Gehirn und dem ersten Atemzug. Ohne Herz läuft nichts. Ja, so fassen Sie das erstmal am Anfang zusammen. Und ich finde, das hat mir auch so gefallen an Ihrem Werk und an Ihrem Buch, mit welcher Wertschätzung Sie über dieses Organ sprechen. Und eine subjektive Perspektive auch, die man sonst eigentlich in der Schulmedizin so nicht so findet. Und ich dachte mir, fangen wir doch mal an, wie ist es denn eigentlich? Sie beschreiben, dass sich viele Hunderte und Tausende Herzen auch direkt gesehen haben, am offenen Herzen operieren. Und es ist ein sehr eindrückliches Erleben ist, dieses jeweilige Herz dann zu beobachten und es auch manchmal anzufassen. Lassen Sie uns doch mal teilhaben. Was erleben Sie denn da eigentlich?
Ja, wenn man den Brustkörper öffnet, weiß man nie wirklich, was einen erwartet, obwohl der Patient ja schon einiges an bildgebenden Verfahren hinter sich hat, meistens Echokardiographie oder auch Herzkatheter. Aber das sind eben Bilder und sagen wir, die Realität hat natürlich weitaus mehr Informationen als ein Bild oder ein Video. Und so ist es immer ein spannender Augenblick, wenn man dann das Herz freigelegt hat, wenn man den Brustkorb eröffnet hat, wie dieses Herz aussieht, wie es sich präsentiert. Und manchmal ist es eben genauso, wie man es erwartet hat, aber manchmal ist es inzwischen auch schon deutlich schlechter. Das Herz ist schwach und oder manchmal ist es auch verformt und die Kammern oder die Vorhöfe sind vergrößert. Und in seltenen Fällen ist es auch ein bisschen besser. Und man muss aber auch wissen, dass ein Herz ist keine Konstante, das ist keine Schweizer Uhr, sondern das ist, sag mal, in dem Rhythmus, den es hat, durchaus variabel und auch in der Kontraktilität, die es hat, ist es durchaus variabel. Ja, und dann sieht man dieses Herz und befühlt es auch mit seinen Händen, da dann, wie sich das anfühlt, wie es schlägt, wie es in der Hand liegt. Auch da dann erkennt sagen, der erfahrene Herzchirurg schon, wie es um so ein Herz steht.
Ich dachte mir so, als ich das las, ich bin ja selber in meiner therapeutischen Arbeit viel mit Babys auch unterwegs. Das hat so viele Parallelen gehabt, die ich da wahrgenommen habe. Dieses Temperament könnte man fast sagen. Sie beschreiben das so eindrücklich, diese kraftvolle Qualität oder dieses athletische Herz oder ein müdes Herz. Also da kommt Ihnen ja auch richtig was entgegen, wo jenseits der reinen biomedizinischen Parameter, wo man irgendwie scheinbar ja auch mitkriegt, mit was habe ich es da eigentlich zu tun, oder? Was sehr individuell ist doch irgendwie.
Das ist absolut individuell. Und wenn, sagen wir mal, die Kraft eines Herzens wird ja gemeinhin zum Beispiel mit der Ejektionsfraktion beschrieben. Also das ist so ein gemessener Parameter dafür, wie viel Blut das Herz auswirft. Aber es ist eben eine Zahl. Ja, und wenn man das Herz dann anfasst, dann hat man ein besseres Gefühl dafür, wie diese Kraft tatsächlich ist. Ja, das ist so, als ob ich sie jetzt im Video sehe, ja, oder ob sie mir tatsächlich die Hand geben. Das sind einfach unterschiedliche Informationen und von daher wichtige Zusatzinformationen. Und dann weiß man erst wirklich, wie so mein Herz bestellt ist, wenn man es auch mal angefasst hat.
Ja, wie Menschen, also wir als Menschen scheinen ja irgendwie zu wissen, dass das Herz irgendwie auch eine Besonderheit hat. Also das Herz ist irgendwie nicht das gleiche wie vielleicht die Leber oder die Galle. Also die meisten Menschen scheinen irgendwo intuitiv zu wissen, dass das Herz ein Art Zentrum von Gefühls- und Selbsterleben ist. Wenn wir die Wahrheit sprechen, legen wir die Hand aufs Herz. Wenn uns etwas berührt, greifen wir uns auch an die Brust. Lassen Sie uns mal teilhaben, was ist denn aus Ihrer Sicht als Herzchirurg eigentlich das Besondere an dem Organ Herzen? Was macht es so faszinierend?
Ja, wie Sie schon sagen, wird das Herz seit uralten Zeiten als ein Organ gesehen von Liebe, von Mitgefühl, aber auch von Mut. Ja, also der Courage, das Wort Courage ist ja der Herzmut, da ist ja das lateinische Wort cor drin, also für Herz, oder auch das französische Wort cœur, auch für Herz. Und ich habe mich ja auch der Erforschung von Bewusstsein verschrieben und mich da auch selbst erforscht. Und in vielen dieser Seminare wird man aufgefordert, mit dem Herzen zu fühlen. Und so ist in mir die Frage entstanden, die dringende Frage ist, kann das Herz fühlen oder ist das nur eine althergebrachte Metapher in den Zeiten der Neurowissenschaften? Ja, oder irgendeine Art von Bild, was aber tatsächlich nicht zutreffend ist, wodurch allenthalben behauptet wird, Liebe entsteht im Gehirn oder Mitgefühl entsteht im Gehirn. Und so habe ich mich eben auf die Suche gemacht, um herauszufinden, ob es überhaupt irgendeine Art von wissenschaftlicher Evidenz gibt, dass das Herz ein Organ zum Beispiel von Liebe oder Mitgefühl sein kann.
Gab es eigentlich einen Auslöser dafür? Sie waren ja nun wirklich sehr lange auch ganz klassisch schulmedizinisch aktiv, haben so das Herz, sag ich mal, und seine mechanische Funktion ja immer wieder sozusagen auch im Auge gehabt. Das, man könnte wirklich sagen, auch ein Stück weit wieder in Funktion gesetzt. Wo begann bei Ihnen eigentlich zum ersten Mal so ein Zweifel, wo Sie gedacht haben, irgendwie ist das vielleicht noch nicht das ganze Bild? Gab es da einen Auslöser?
Ja, wie gesagt, ich war eben in Bewusstseinsschulen und wurde aufgefordert, mit dem Herzen zu fühlen. Und so entstand diese Frage, ist das tatsächlich wahr? Gibt es hier eine Evidenz dafür? Und die Antwort ist ja, in meinem Buch zusammengetragen. Das Herz hat viele Rezeptoren, ja, zum Beispiel für das Liebeshormon Oxytocin. Und ohne dieses Liebeshormon fängt das Herz überhaupt nicht erst an zu schlagen. Ja, also ganz am Anfang, wenn wir nur ein paar Zellen sind, so ein paar Stunden nach unserer Zeugung, wenn man dann auf diese Stammzellen was Liebeshormon drauftröpfelt, also Oxytocin, dann passiert etwas ganz Zauberhaftes, nämlich dann transformieren diese Stammzellen zu Herzzellen, sie verbinden sich und sie fangen synchron an zu schlagen. Und das ist dann sozusagen der tatsächliche Beginn des Herzens, kurze Zeit nach der Zeugung, wie Sie schon gesagt haben, das erste Organ. Und das schon wäre ohne Liebe, ohne dieses biochemische Substrat von Liebe, Oxytocin, überhaupt nicht möglich. Und diese Rezeptoren behalten wir natürlich auch. Die hat auch das erwachsene Herz. Und das hat gerade das Oxytocin eine sehr schützende Wirkung auf das Herz. Wenn man künstliche Herzinfarkte erzeugt und die Herzen vorher in Oxytocin in Anführungszeichen badet, wenn man sie damit perfundiert und durchtränkt, dann fallen diese Infarkte kleiner aus. Also es verbessert die Durchblutung des Herzens. Ja. Und Liebe verbessert immer die Durchblutung. Ja. Das sehen wir auch, wenn uns die Röte ins Gesicht schießt, sozusagen, wenn wir die Angebetete oder den Angebeteten sehen. Und das war so ein erstes Beispiel dafür, was das Herz fühlen kann und wie sehr es auch der Liebe verbunden ist. Aber es geht noch weiter. Herzen von Liebenden synchronisieren sich. Ja, die schlagen dann wie ein Herz. Und das ist nicht nur, dass sie beide mit Tempo 60 dann schlagen oder mit 65, sondern dass sie sich auch auf einer sehr feinen Skala von Millisekunde zu Millisekunde synchronisieren können. Und das waren so die ersten Erkenntnisse, die mir klar gemacht haben, okay, das Herz ist tatsächlich zum Beispiel eben ein Organ von Liebe, ja, und ohne Herz ist Liebe nur ein Gedanke. Ja. Herz ist Liebe ein kognitiver Prozess. Aber es ist nicht das direkte Erleben. Auch die Herzen von Kindern, die nicht geboren sind im Mutterleib, und die Herzen der Mütter synchronisieren sich. Ja. Nicht immer in 1 zu 1, aber in 1 zu 3 oder 1 zu 5 Schemata, weil die Säuglingsherzen und ungeborenen Herzen, die schlagen meistens sehr viel schneller, so dass sie sich aber in einem gewissen Muster eben synchronisieren. Und sogar Herzen von Menschen, die in großer Distanz voneinander sind, ja, und wo der eine Teil in Gefahr ist oder durch Feuer läuft, auch das wurde getestet, und beforscht, und es wurde gezeigt, dass sich die Herzen von Angehörigen, von Personen, die in Gefahr sind oder etwas Gefährliches tun, ganz genau mit diesen Herzen von denen, die eben in Gefahr sind, synchronisieren, während mit Personen, die nicht beteiligt sind, nicht tun. Niemand weiß wirklich ganz genau, wie sie es machen. Also das wurde inzwischen vielfach gezeigt, wie raffiniert diese Herzen sich synchronisieren, die genauen Mechanismen, wenn man so will. Also wenn man jetzt die genaue Mechanik ist unbekannt. Also da gibt es noch viele offene Fragen und vieles zu erforschen.
Also kann man doch eigentlich sagen, das Herz ist vielleicht das zentrale Organ bei allen Liebestätigkeiten, aber auch bei allen Bindungsaktivitäten. Also als Organ der Bindung, wenn man so will, die fehlende Seite der Bindungsforschung im Bereich der Physiologie, oder? Kann man nicht zu weit gehen?
Das ist also Synchronisation, ist in der Biologie überall wird angesehen als eine Art von Kommunikation. Ja? Also Vögel synchronisieren sich in ihrem Flügelschlag, Delfine synchronisieren sich, Glühwürmchen leuchten synchron. Und ja, Herzen auch, das ist eben, ja, wie Sie sagen, eine Art von Synchronisation, und das ist dann Kommunikation. Und Kommunikation ist natürlich auch Bindung. Und gerade das Oxytocin, was ich jetzt so ausführlich beschrieben habe, wird ja auch als Bindungshormon sozusagen beschrieben. Also das ist sozusagen der biochemische Kleber der Liebe, was so Bindung schafft, nicht nur von Eltern und Kindern, sondern eben auch zwischen Paaren. das Herz spielt da eben eine große Rolle, weil es optimale Rezeptoren dafür hat und weil es auch sogar selber produzieren kann.
Genau, lassen Sie uns ein bisschen genau über diese Zusammenhänge sprechen, die ja heute in dem Überbegriff der Psychokardiologie auch zusammengefasst werden. Man könnte sagen, den Einfluss so von dem psychischen Geschehen auf das Herz, aber auch umgekehrt, der Herzfunktion auf das seelische Erleben. Das ist ja jetzt in den letzten 25, 30 Jahren ziemlich komplex so auch erforscht und an die Oberfläche gekommen, auch ins öffentliche Bewusstsein. Haben Sie vielleicht eine Erklärung, warum das eigentlich so lange gedauert hat? Eigentlich haben wir das doch immer schon gewusst. Also Poeten beschreiben das seit hunderten Jahren, also dass eigentlich alle tiefen Selbstbewegungen und Begegnungen zwischen Menschen eigentlich immer das Herz mit im Zentrum berühren und bewegen. Aber die Wissenschaft scheint jetzt relativ spät erst drauf zu kommen. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Also zunächst einmal muss man sagen, dass niemand weiß, wie Bewusstsein entsteht. Ja, also das wissen auch die Neurowissenschaften nicht. Also die haben eine These und diese These besagt, Bewusstsein entsteht im Gehirn. Aber dieses Entstehen, hinter dieses Entstehen mache ich ein Fragezeichen. Also ich würde sagen, man braucht ein Bewusstsein, man braucht ein Gehirn, um bewusst zu sein. Ja. Wenn das ausfällt, dann ist man bewusstlos und man braucht auch ein Herz, um bewusst zu sein. Und wenn das Herz ausfällt, ist man auch bewusstlos, beziehungsweise möglicherweise auch ganz tot. Und dass nun bestimmte Qualitäten von Bewusstsein wie Liebe, Mitgefühl, Mut, Stärke im Herz verortet werden, das ist uralt. Und daran hat auch niemand gezweifelt, bis ungefähr im 17. Jahrhundert William Harvey den Blutkreislauf entdeckt hat und sein Kollege, sein Philo und Harvey war aber trotzdem der Meinung, dass das Herz das Blut nicht nur antreibt, sondern auch vom Blut umgekehrt bewegt wird und dass das Herz auch vieles fühlen kann. Er war ein Schüler von Aristoteles. Und dann gab es den berühmten Descartes, ja, der dann gesagt hat, ich denke, also bin ich. Und der hat dann dieses Mensch-Maschinen-Paradigma etabliert. Ja, das war damals in der Zeit, als die ersten Maschinen gebaut wurden, die Dampfmaschinen, also das vorindustrielle Zeitalter begann. Und dann war der Descartes, war der Meinung, naja, also da eigentlich muss der Mensch ja genauso funktionieren. Ja, also das Herz ist die Pumpe und die Lungen, das sind so. Das ist so ein Blasebalg und die Nieren, das ist ein Filter und der Kopf ist der Kommandostand und der hat das Herz dann so eine Pumpe paradigmatisiert und seither gibt es eben dieses Herz-Pumpen-Paradigma, das von der Medizin nie wieder in Frage gestellt wurde, weil es so schön plausibel erscheint. Tatsache ist aber, dass es aktuell wieder mal ganz neue Forschungsergebnisse gibt, die auch das bezweifeln, dass es an und für sich gar nicht möglich ist, dass das kleine Herz jeden Tag 8 bis 10 Tonnen Blut bewegt, sondern dass das Blut auch eine eigene Kinetik hat oder dass es da noch andere Antriebe gibt und das Blut wirkt möglicherweise sogar das Herz. Und dieses Paradigma, das Herz ist eine Pumpe und im Gehirn entsteht Bewusstsein, das sind so Thesen, die heute so als Common Sense angesehen werden, aber die nicht wirklich bewiesen sind.
Wir haben jetzt ja in diesen neuen Forschungen, die jetzt zum Herzen mehr eine psychosomatische Perspektive so eröffnen, ja viel die Frage, wie bestimmte mentale und auch emotionale Zustände so eine Wirkung auf die Herzrhythmik, auf die Herzaktivität haben. Erklären Sie uns doch mal aus dieser neuen Perspektive, was wird denn heute jetzt da vielleicht erweiternd gedacht, was eigentlich so ein gesundes, reagibles, ja auch vitales Herz ist? Was muss man da noch dazu nehmen? Was hat man da herausgefunden?
Also das Herz schlägt nicht einsam in unserer Brust, sondern das Herz ist ein Organ von Beziehung. Es ist zum Beispiel mit dem Gehirn über viele Wege verbunden, über das autonome Nervensystem. 80% der Nervenbahnen zwischen Herz und Gehirn laufen vom Herzen zum Gehirn und nicht umgekehrt. Dann kann man sich natürlich fragen, was hat das Herz denn dem Gehirn alles mitzuteilen? Das muss sich jeder selber fragen, aber es ist eine ganze Menge. Und wir wissen heute, dass das Gehirn auf den Herzschlag reagiert. Ja, man kann, wenn das Gehirn auf den Herzschlag reagiert, dann kann man herzschlag-evozierte Potenziale messen. Also das sind sehr subtile Gehirnwellen. Vor ein paar Jahren hat man noch gedacht, das sind Störgeräusche oder das ist ein Rauschen. Heute wissen wir, das sind hochdifferenzierte Herzsignale. Die kann man im Gehirn nachweisen. Und wenn das Gehirn auf das Herz hört, dann passiert zum Beispiel etwas ganz Zauberhaftes, dann sehen wir besser. Ja, und zwar wurde das mit emotionsneutralen Graustufenbildern getestet und heißt aber trotzdem nichts anderes, als dass der kleine Prinz recht hatte. Ja, man sieht nur mit dem Herzen gut oder man könnte auf jeden Fall sagen, mit dem Herzen sieht man besser. Und diese herzschlag-evozierten Potenziale, die beeinflussen dann auch unsere Entscheidungen. Umgekehrt schickt das Gehirn aber auch Signale an das Herz, auch über das autonome Nervensystem. Und wenn es etwas sieht, was gefährlich aussieht, wird das Herz schneller. Ja, es könnte ja sein, wir müssen fliehen oder müssen gleich mal schnell laufen oder wir müssen kämpfen. Dafür brauchen wir das Herz. Ohne Herz kann man keinen Kampf gewinnen. Da braucht man Blutdruck, ja, da braucht man Wumms, da braucht man Durchblutung. Und das sind jetzt nur ein Beispiel, also die Verbindung über das Nervensystem. Es gibt auch andere über elektromagnetische Felder. Die Herz und Gehirn waren auch über die gleichen Hormone gesteuert, zum Beispiel Dopamin, dieses sogenannte Glückshormon, findet sich im Herzen und im Gehirn. Beide können es produzieren. Adrenalin, ja, der, was man braucht, eben auch für Kämpfen, für Abenteuer, für Glück, für Sex. Auch das wird von beiden Organen produziert und beide haben Rezeptoren dafür, sodass sie über vielfältige Wege verbunden sind und viele Herzerkrankungen, wie zum Beispiel Vorhofflimmern oder auch manche Infarkte oder das Broken Heart, das sind keine Herzerkrankungen im eigentlichen Sinne, das sind Beziehungsstörungen. Das ist eine gestörte Beziehung zwischen Herz und Gehirn. Und also wenn diese Beziehung getrennt ist, ja, wenn die nicht mehr gut miteinander verbunden sind, dann wird einer der Partner krank, manchmal auch beide. Ja, also wenn Rhythmusstörungen zum Beispiel oder gerade das Vorhofflimmern, das ja heute pandemisch auftritt, das führt zu Schlaganfällen. Ja, und als nur als ein Beispiel oder zu Demenz oder das schwache Herz führt zu Demenz. Und umgekehrt, wenn das Gehirn mehr Stress hat, als es irgendwie noch selber verarbeiten kann und das an seinen Partner das Herz weiterschiebt, dann kann das sein, dass wir vor Schreck tot umfallen oder ein Broken Heart Syndrom bekommen. Oder also ein Broken Heart, das bedeutet ja, es ist ein Adrenalinsturm sozusagen im Herzen und sie arbeiten dann nur noch ganz schlecht und es sieht aus wie ein Infarkt, ist aber keines, es ist eine Beziehungsstörung.
Ja, das ist, glaube ich, interessant, diese Perspektive, die Sie jetzt aufmachen. Also diese, man könnte sagen, diese innere Kommunikation und Bezogenheit von diesen beiden großen Organen. Dieser Begriff, dem einen ja immer wieder begegnet, um diese Flexibilität und Rhythmizität des Herzens so zu messen, ist ja die Herzfrequenzvariabilität. Da scheint es ja jetzt sehr viel darum zu gehen, dass eben diese Taktung doch nicht so linear ist, sondern eben dynamisch. Können Sie uns da mal ein bisschen zu erzählen? Das ist ja ein bisschen so, stelle ich es mir immer vor, wie so ein freudiges Kind, das auf der Stelle hüpft, das noch die Fähigkeit hat, auf bestimmte Zustände in der Umwelt zu reagieren und auch in Bewegung zu kommen und eben genau das tut, was Sie auch gerade schon erklärt haben, auf verschiedene Umstände sehr adaptiert, sehr, sehr fein, passgenau reagiert. Was hat man jetzt mit diesem Begriff eigentlich neu so in der Hand, um da was über das Herz zu sagen? Können Sie das mal erklären?
Genau, wir alle haben ein inneres System, also was wir willentlich nicht beeinflussen können. Das können nicht beeinflussen, ob sie Hunger haben, ob sie sich gut oder schlecht fühlen, ob sie auf die Toilette müssen, ob sie Lust auf Sex haben oder nicht. Das alles können sie nicht machen. Ja, das regelt der Körper autonom. Und dieses autonome Nervensystem hat nur ein, das kann man nur an einer Stelle messen, und zwar über die Herzfrequenzvariabilität. Was hat es damit auf sich? Ein Herz muss am Tag von 6 bis 8 Tonnen Blut oder auch mehr durchflossen. Es muss 100.000 Mal schlagen. Es muss in jeder Minute dafür sorgen, dass wir leben. Deshalb schlägt das nicht einfach tump in unserer Brust vor sich hin, sondern hat eine extrem feine Sensorik. Und wenn es eine Minute warten kann, eine Sekunde warten kann, bis es das nächste Mal schlägt, dann tut es das. Ja? Und wenn es ein bisschen, ein paar Millisekunden früher schlagen muss, dann tut es das auch. Wenn Sie mit Ihrem Auto in die nächste Stadt fahren, dann können Sie das auch nicht mit, konstant mit Tempo 80 machen, sondern Sie müssen im Verkehr fließen. Ja? Sie müssen sich an diesen Verkehr anpassen. Wir müssen vielleicht auch ein bisschen mit der Energie wirtschaften, die sie zur Verfügung haben. Und das Herz passt sich auch permanent an die Bedürfnisse, an die Erfordernisse im Verkehr, also in diesem Falle an die Körperfunktionen an. Das heißt, es wird die ganze Zeit ein kleines bisschen schneller und ein bisschen langsamer. Und das sieht man nicht in einem EKG, ja, weil ein EKG misst sehr grob. Das guckt so aus großer Höhe. Da sieht das dann so einigermaßen rhythmisch aus und dann ist es auch okay. Misst man jedoch ganz genau, wird es immer ein bisschen schneller und ein bisschen langsamer. Und das ist die Herzfrequenzvariabilität und es ist gleichzeitig eine Stimme des autonomen Nervensystems. Was heißt jetzt Stimme? Also diese Variabilität kann eben so sein, dass es auf eine ganz harmonische Art schneller wird und wieder langsamer, sodass die Tachonadel dann aussieht wie eine Sinuskurve, ja, wie ein schöner Ton, eine harmonische Schwingung. Oder es kann so aussehen, dass es permanent schnell wird, langsam wird, bisschen hoppelt. Ich nenne das so die Kopfkurve oder die Kopfkurve. Das hat man so, wenn man viel nachdenken muss, wenn man Stress hat. Dann ist das so ein etwas holpriger Fahrstil sozusagen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass es ganz und gar starr ist. Das ist dann meistens nicht gut, weil dann ist das autonome Nervensystem wie ein trockener Ast und das innere System ist erstarrt. Und das ist häufig zu einem sehr, sehr, sehr fortgeschrittenen Alter oder wenn man schwer Diabetes hat oder irgendwelche Erkrankungen, dass das dann mit der Zeit erstarrt. Und die Frage ist jetzt also, wie kann man es, wenn es erstarrt ist, wieder in Schwingen bringen und wenn man es wieder auf irgendeine Art wieder in Bewegung gebracht hat, wie kann man es so machen, dass es harmonisch schwingt, ja, dass es eine schöne Sinuskurve ist, dass es eine dass es wie ein schöner Ton wäre. Und da gibt es eben dann verschiedene Techniken, die ich dann mit meinen Patienten auch übe, dass sie wieder sozusagen sich ihr Inneres regulieren können.
Können Sie mal ein Beispiel geben? Was machen Sie da mit den Betroffenen? Was würden Sie denn jetzt einem Patienten, der mit so einer eingeschränkten Herzratenvariabilität zu Ihnen kommt, wo man sagen würde, das Herz ist gespannt vielleicht und unter Dampf? Was machen Sie mit denen?
Es kommt drauf an. Ja, da muss man wirklich ganz genau sehen, wie alt der Patient ist, was er für Erkrankungen hat, wie die Herzfrequenzvariabilität aussieht. Da kann man so keine allgemeine Antwort jetzt geben, aber der große Oszillator, der das Herz umgibt und den Sie auch beeinflussen können, ist der Atem, die Lungen. Ja. Die Lungen sind das ein, also die Ein- und Ausatmung ist der einzige Zugriff sozusagen auf dieses innere System. Ja, der Herzfrequenz können Sie nicht sich anders denken, aber Sie können Ihren Atem beeinflussen. Und da gibt es eben verschiedene Techniken, das zum Beispiel über die Atmung zu versuchen. Und ich nenne diese Atmung, also Das Wort Spiritus heißt ja auf Lateinisch, man sagt immer so Geist oder man ist spirituell, man ist geistig, aber in seiner ursprünglichsten Bedeutung heißt das ja der Atem. Und es gibt so Atemtechniken, die nenne ich den spirituellen Beta-Blocker. Man auch über die, nicht nur mit Medikamenten wie Beta-Blockern, sondern auch über die Atmung sein Herz sehr schön in Gleichklang bringen kann.
Was Sie mal jetzt ja beschreiben und sind ja jetzt auch bestimmte feinere Betrachtungen und Messformen des Herzens und welcher Verfassung das Herz sich befindet. Ich stelle mir das jetzt mal vor, jeder erlebt mal Stress am Tag, Menschen haben auch mal depressive Zustände, die temporär sein können. Wo würden Sie denn eigentlich jetzt sagen, aus der herzbasierten Perspektive, wo muss man anfangen, sich Sorgen zu machen? Wann fangen Sie an, aufmerksam zu werden und schauen sich genau die psychischen und mentalen Zusammenhänge mit dem Patienten an?
Ja, Sorgen machen empfehle ich grundsätzlich nicht, weil Angst ist ein Killer. Ja, das wissen wir heute. Angst ist ein Killer. Viele dieser Beziehungsstörungen, viele Herzerkrankungen haben ihre Ursachen in Traumata, in Psychotraumata, die Jahre und Jahrzehnte zurückliegen und ganz oft in der Kindheit. Also Menschen, die in ihrer Kindheit misshandelt wurden, die da Traumata erlitten haben, die haben ein sehr viel höheres Risiko dafür, dass sie später Bluthochdruck bekommen, dass sie Herzrhythmusstörungen bekommen, Vorhofflimmern. Also ich halte gerade das Vorhofflimmern für eine posttraumatische Belastungsstörung und das ist nicht nur so, dass ich es dafür halte, das ist wissenschaftlich bewiesen. Bei Vorhofflimmern, da zittert der Vorhof, eigentlich flimmert er nicht, also oder ein anderes Wort wäre zittern. Und das wurde auch eindeutig nachgewiesen bei Soldaten, bei jungen Männern, die aus dem Krieg heimkommen. Die hatten früher dieses Kriegszittern, ja, die haben den ganzen Körper gezittert, oder Bombenfieber hat man auch genannt. Und dieses Vorhofflimmern, ich halte das für das Kriegszittern des Herzens, wobei es eben, sagt nicht immer sein muss, dass jemand dann selbst auf dem Schlachtfeld war, sondern etwas erlebt hat, was ihn halt ähnlich traumatisiert hat. Das kann auch sein, in den dunklen Keller gesperrt oder eben regelmäßig verprügelt oder wie immer auch die Beziehungsmethoden früher waren und manchmal auch heute noch sind. All diese Dinge, die muss man aufdecken. Ja, und das kann man eigentlich mit Sorgen machen, hilft da nicht weiter. Ich meine, klar, dann irgendwann hat man zum Beispiel Rhythmusstörungen, hat einen hohen Blutdruck oder hat ein schwaches Herz oder hat einen Herzinfarkt, wo kein Mensch wusste, wo er herkommt, weil die Herzkranzarterien nicht verkalkt sind. Und dann muss man halt wirklich suchen, wo kommt das her? Und das ist nicht immer nur Cholesterin. Es ist ganz oft nicht Cholesterin, also jetzt so der globale Übeltäter, sondern es sind ja völlig andere Mechanismen oder wie sagt man, Algorithmen, die dann dazu führen, dass das Herz krank wird oder das Herz und Gehirn ihre Beziehung verlieren. Häufig ist es auch so, wenn man dann zum Beispiel geschlagen wurde als Kind oder einfach nicht wichtig war oder das keine Rolle gespielt hat, wer man war oder was man gemacht hat, das tut weh. Ja, das tut Kindern, als sie arbeiten, das ist schlimm. Und sie fühlen sich dann falsch oder nicht für wichtig. Und dann irgendwann hören sie auf, ihr Herz zu fühlen, weil es ist ein Zeichen von Intelligenz, das nicht mehr fühlen zu wollen, was einem so wehtut. Ja, da wo die Wunde ist. Und dann hört man auf, das Herz zu fühlen. Ja, und was soll mit so einem verletzten Herz passieren, was nicht gefühlt wird? Ja, das wird halt noch kränker. Oder irgendwann wird es seine Stimme erheben und die ganze Sache wird in einer sogenannten Herzerkrankung ausbrechen. Das ist das, was ich in meiner Praxis mache, dass wir da gucken, was sind die Ursachen? Ja, und die sind so vielfältig wie das Leben selbst.
Aber bedeutet es denn nicht eigentlich, was Sie jetzt sagen, dass diese Funktionsstörungen des Herzens, die Sie da beschreiben, die so stark biografisch verankert sind, in letzter Konsequenz dann eigentlich die Psychotherapie als Ausweg sehen? Also, oder würden Sie sagen, es gibt eine ganze Reihe von Verhaltensveränderungen und Alltagsveränderungen, die eine große präventive Wirkung haben, wie zum Beispiel tatsächlich der Beginn der Meditation oder von Atemtechniken. Wie oft sagen Sie den Leuten, pass mal auf, du musst, glaube ich, um das wirklich tiefgreifend zu klären, auch eine aufdeckende Form von Psychotherapie machen? Weil das ist ja letztlich die Konsequenz aus dem, was Sie sagen.
Ja, klar, man braucht einen Arzt, der etwas vom Herzen versteht. Ein Psychotherapeut versteht halt meistens wenig von Herzmedikamenten und von Pumpfunktionen und von Herzklappen und von was weiß ich was. Ja. Was es im Grunde braucht, ist einen Arzt, der die Psychotherapie kennt, der das Herz ganz genau kennt aus erster Hand und weiß, was Antiarrhythmika sind, der weiß, was eine Herzoperation ist, was ein Bypass ist, was ein Stent ist, wie diese ganzen auch Herzpharmaka funktionieren und der natürlich auch, sag mal, vertraut ist mit dem Atmen, mit der Meditation. Weil natürlich liegt dort ein großer Schlüssel dann, um das Ganze vielleicht wieder, um das Herz wieder in ein besseres Fahrwasser zu bekommen. Ja, und sehr häufig, das Atmen allein hilft nicht allein und auch die Psychotherapie nicht unbedingt. Tatsächlich braucht es oft auch sehr viele verschiedene Kompetenzen und Stellschrauben, an denen man arbeitet. Ja. Ich habe ja auch überhaupt nichts gegen Schulmedizin. Null. Ja. Also ich bin selber Schulmediziner, ich finde die Akutmedizin ist großartig, da kann man so tolle Sachen machen. Nur wenn man dann eben jahrzehntelang Tabletten nimmt, kann man sich natürlich schon mal fragen, was kann man anders machen. Aber auch da braucht es eben jemand, der auch die Kompetenz hat, möglicherweise Medikamente zu reduzieren. Mit plus Psychotherapie, plus Meditationstechnik, plus Qigong oder Tanzen oder was auch immer. Ernährung.
Wenn Sie, wie Sie vorhin schon erwähnt haben, sagen, dass das Herz hat so ein eigenes kleines Informationszentrum und so ein Neuronennetzwerk um sich herum und es gibt eine höhere Versorgung sozusagen von Leitbahnen in Richtung zum Gehirn als umgekehrt, haben Sie ja so ein bisschen gefragt, also da kann sich jetzt jeder selber seinen Reim draus machen. Ich mache mir jetzt mal einen draus. Also das heißt, es scheint auch in einer Art von wichtiger Informationszentrale zu sein, die uns ständig, man könnte sagen, intuitiv versorgt mit Infos, wie es uns eigentlich geht und wie wir auf unsere Umwelt reagieren. Ich habe mich so gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen jetzt dieser Herzstimme und vielleicht diesem intuitiven Herzerleben, was, glaube ich, jeder Mensch irgendwie vielleicht auch schon mal erlebt hat, zu wissen, ah, da gibt es so einen Ruf des Herzens, dem muss ich folgen, das muss ich jetzt tun, ob es eine Reise ist oder einem geliebten Menschen irgendwie anrufen. Und vielleicht dem, was wir so klassischerweise Bauchgefühl nennen. Also so, was wir ja auch wissen, da gibt es ja ein ähnliches Versorgungssystem vom Darm. Wie würden Sie da die Verbindung zwischen diesen beiden Systemen herstellen?
Alles ist mit allem verbunden.
Ja,
Ja.
okay, da bin ich bei Ihnen, aber machen Sie es ein bisschen differenzierter.
Das Bauchgefühl ist natürlich auch sehr wichtig. Ja. Und das Bauchgefühl sagt uns ja häufig, sag mal, relativ schnell, bleib da oder lauf weg. Oder das ist richtig oder das ist falsch. Oder das, ich kaufe mir jetzt das Auto, das fühlt sich richtig an. Ja. Das wäre jetzt sowas, Bauchgefühl. Das Herz, würde ich sagen, ist ein bisschen subtiler. Da geht es, sagen wir, so Mitgefühl und so Empathie, Altruismus, aber auch manchmal auch so ein gewisser Kampfesgeist. Ja, denn ohne, wenn man hier nicht präsent ist, ohne Herz, habe ich vorhin schon gesagt, kann man einen Kampf schwerlich gewinnen. Also das hat andere Qualitäten. Ja, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das heißt, man erkennt Schönheiten. Man erkennt eine Schönheit in jemand, der auf den ersten Blick äußerlich nicht schön ist, nach den gängigen Idealen. Und so sind diese Organe alles Organe von Bewusstsein. Und wie entsteht nun Bewusstsein? Ja, also weil wir wissen, wir brauchen ein Gehirn, da sind wir bewusst. Und wenn in diesem Hirn etwas kaputt geht, zum Beispiel das Sprachzentrum oder das limbische System, das Gefühlszentrum oder irgendwo ein Tumor wächst, dann verändert sich unser Bewusstsein und auch unser Verhalten. Das heißt aber nicht, dass dieses Verhalten, dieses Bewusstsein da drin gemacht wird. Ja? Also zum Beispiel, Wenn ich Sie jetzt hier an meinem Bildschirm sehe, bin ich auch nicht der Meinung, dass Sie in meinem Rechner sitzen. Ja? Beim Gehirn tun wir das aber. Ja? Ich weiß aber, mein Rechner hat eine Grafikkarte und wenn die kaputt ist, dann sehe ich sie nicht mehr. Und so ist es auch im Gehirn. Wenn da bestimmte Bauteile kaputt sind, dann können wir die nicht mehr verwenden. Dann fallen Anteile von Bewusstsein aus. Und wenn man jetzt aber mal das Herz und das Gehirn vergleicht, und so direkt nebeneinander hält, dann haben die doch Ähnlichkeiten. Also beide stehen permanent unter Strom. Also im Gehirn ist das das EEG, im Herz ist das das EKG. Das sind elektromagnetische Felder und Wellen. Und offensichtlich braucht es die, um Bewusstsein zu erzeugen. Das Gehirn hat neuronale Netze. Das Herz hat auch ein neuronales Netz. Das ist nicht so groß wie das Gehirn, aber es hat eins und auch die Herzmuskelfasern sind ja besonders, nämlich die können sich verzweigen. Also auch da, und das heißt, der Strom fließt dann auch in dreidimensionalen Muskelnetzen. Beide Organe können sich selbst erregen. Also das Herz hat den Sinusknoten und das Gehirn hat auch so einen Schrittmacher im Thalamus. Beide sind sehr gut auf speziell verpackt. Ja, das Gehirn schwimmt in Flüssigkeit, das Herz schwimmt in Luft. Das ist wie von Luftpolsterfolie umgeben der Lunge. Und natürlich ist Wasser, in dem das Gehirn schwimmt, und aber auch Luft sind sehr durchlässige Medien für Informationen von außen. So dass, und es gibt noch andere, beide werden ähnlich behandelt. Ja, also zum Beispiel, wenn Sie tödliche Rhythmusstörungen, Kammerflimmern, wenn die Herzkammern also dann gar nicht mehr arbeiten, dann arbeitet man mit einem Elektroschock, eine Defibrillation, die kann dann lebensrettend sein. Und das Gehirn, schwere Depressionen behandelt man heute wieder genauso, mit Stromschlägen. Ja, wir kennen das, die Älteren von uns noch aus Clockwork Orange, dieser Film von Stanley Kubrick, glaube ich, aus den 60er Jahren oder Ende der 60er. Da wurde das eindrücklich gezeigt, aber das hat eine Renaissance erlebt, ja, sodass die Organe auch diese Bewusstseinsveränderungen auch gleich behandelt werden. Und wenn ich das jetzt alles so vergleiche und nebeneinander halte, dann gibt es für mich keinen Zweifel daran, dass auch das Herz ein Organ von Bewusstsein ist und es eben. Das ist eine Art von biologischer Intelligenz im Übrigen, die künstliche Intelligenz nicht hat. Künstliche Intelligenz folgt rein Algorithmen. Biologische Systeme sind nicht Maschinen, die funktionieren anders. Und diese biologische Intelligenz ist eben auch eine Intelligenz der Kommunikation und die kommuniziert mit dem Bauch und mit dem Gehirn und auch mit den Genitalien manchmal. Auch, sag mal, Sex und Liebe oder Sex ohne Liebe, ja, also Sex mit Herz oder Sex ohne Herz kann ja auch völlig unterschiedlich sein. Aber auch überhaupt, um Sex zu haben, auch da braucht man einigermaßen Kreislauf und Blutdruck und die Erektion des Mannes sozusagen, da braucht man auch ein gesundes Herz, ja, der diesen Druck überhaupt erst, ist ja Blutdruck, auch aufbauen kann. Also, ja, Sex und Herz ist auch ein spannendes Thema. Da werde ich mich vielleicht auch nochmal näher damit beschäftigen. Aber auf jeden Fall ist es schön, Sex mit Herz. Und das Herz ist ein Organ von Bewusstsein, das mit allen anderen Zentren wie der Sexualität, wie dem Bauch, wie dem Gehirn kommuniziert.
Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf diese frühen vielleicht Traumatisierungen eines Kindes, die jetzt Sie auch schon erwähnt haben, wenn ich immer wieder verletzt werde, wenn vielleicht auch meine inneren Ausdrucksformen, meine Gefühle nicht gehört und beantwortet werden, sagten Sie ja, dann fange ich halt irgendwann über kurz oder lang an, gar nicht mehr auf mein Innerstes zu hören, vielleicht auch nicht auf mein Herz zu hören, meine Herzstimme sozusagen zu unterdrücken. Ist das denn jetzt eigentlich in Ihrem Verständnis das, was wir vielleicht so einen klassischen, metaphorisch ausgesprochenen Herzpanzer nennen? Und was ist das dann eigentlich übersetzt in Ihrer kardiologischen Sprache? Was ist das eigentlich, wenn wir sozusagen so stumm im Herzen werden? Kann man das sehen? Können Sie es messen? Sehen Sie es auf Ihren Messgeräten?
Nein, das sehe ich nicht auf den Messgeräten. Ja. Also ich kann auf den Messgeräten nicht messen, was jemand im Herzen fühlt. Genauso wie ich in irgendeinem Gehirnscan messen kann, was jemand im Gehirn fühlt oder denkt. Ausgeschlossen.
Aber Sie könnten die Herzratenvariabilität schon messen. Also das wäre ein Parameter für den Stress, den der Mensch hätte.
Genau, aber ich kann Sie auch einfach fragen, was fühlen Sie im Herzen?
Genau,
Haha.
das wäre meine nächste Frage gewesen. Ne? Ne? Also das ist ja einfach eigentlich, oder? Was ist der Mehrwert, könnte ich mal sagen, über diese die überall verbreiteten Messgeräte, die jetzt auf dem Markt auch für den Hausgebrauch vertrieben werden? Da könnte ich ja fragen, leg deine Hand aufs Herz und frag dich mal, wie es dir geht. Also, oder was ist der Mehrwert davon? Also, das wäre schon mal eine Frage.
Ja, also dann frage ich Sie, was fühlen Sie gerade? Und ganz häufig höre ich die Antworten nichts. Ja, also nichts Besonderes oder nichts. Oder habe ich schon lange nicht mehr gefühlt. Oder ich wusste gar nicht mehr, ich wusste gar nicht, dass man damit fühlen kann. Und dann sage ich, ja, okay, nichts ist okay. Wie fühlt sich dieses Nichts an? Ja, und dann sagen Sie, ja, also es ist irgendwie kalt und das ist irgendwie so ein. Das spannt irgendwas, da ist, als ob da irgendwo was, ein Stachel drin steckt oder ob das irgendwo irgendwas auseinandergebrochen ist. Und dann frage ich ja, und wo kommt denn dieser Stachel her zum Beispiel? Und dann sagen sie, ja, weiß ich nicht, aber da ist ein. Gut, dann, und wo tut der weh und wie tut der weh? Und dann sagt er, der brennt irgendwie so. Und dann sagt er, ich habe das aber auch mal erlebt, als. Es hat sich genauso angefühlt, als man mir meinen Hund weggenommen hat oder so. Oder als er eingeschläfert wurde. Ja, und ich musste dann irgendwie da, oder der Fußvater hat ihn erschlagen. Er war damals so mit der Schaufel auf dem Kopf. Und da hat sich auch so angefühlt. Das dauert oft eine Weile. Ja, das geht nicht so schnell wie jetzt, dass man drei Fragen, drei Antworten hat. Aber da braucht man Geduld und da braucht man Erfahrung, da braucht man viel Liebe. Niemand geht gern an Wunden. Ja, wenn Sie als Chirurg weiß ich, wenn Sie irgendwo eine Wunde haben und die eitert, ja, und die haben wir aufgeschnitten und dann tut das weh und den Verband runter machen, das tut weh. Und so kann man sich das beim Herzen auch vorstellen. Ja, und zwar, niemand will das so gerne hin. Und das da braucht viel Vertrauen und Einfühlungsvermögen. Und auch, sagen wir, Erfahrung, dorthin zu gehen mit einem Patienten und ihn dann da. Aber häufig kommen dann so nach und nach die Dinge zutage. Und je mehr sie zutage treten, umso dünner wird dieser Panzer. Ja? Ich spreche eigentlich meistens nicht von einem Panzer, sondern eher von so einem psychogenen Pflaster. Ja? Also da wird. Also, aber man kann es auch Panzer nennen. Es wird immer mehr abgekapselt und man muss das dann halt so langsam wieder entblättern, dieses schöne Herz.
Das, was Sie jetzt beschreiben, ist ja doch auch ein sehr starkes Wahrnehmungstraining. Also, dass Menschen wieder lernen, diesen subjektiven Aspekt des Herzens so in sich reinzulassen, da hinzuspüren, das wahrzunehmen, was da an Funktionen in mir überhaupt passiert, an Bewegung, oder? Das ist doch eigentlich das, da sind Sie ja fast da sind Sie Körperpsychotherapeut. Das ist ja meine Heimat, da, wo Sie sagen, da nutzen Sie den Körper, um auch seelische Prozesse auch zu induzieren und zum Thema zu machen. Ne? So wie Sie es gerade beschrieben haben, ist es doch eine.
Das ist eine Art von Körperpsychotherapie, natürlich. Ja, also ich meine, die Psyche, also was ist die Psyche? Das sagen wir mal, es ist unser individuelles Bewusstsein. Ja, es ist, man könnte auch sagen, es ist die Seele. Also Psyche heißt ja eigentlich Seele. Und wenn man jetzt versucht, das wissenschaftlich zu definieren, man sagt, okay, es ist, also Psyche ist gleich Seele, ist gleich Bewusstsein. Der Einfachheit halber nennen wir es mal so, dann muss man aber wissen, Sie haben das nicht ohne Ihren Körper. Ja, Ihr Körper ist der Träger dieser Psyche. Ja, und meinetwegen ist sie unsterblich oder die Seele, aber solange sie leben, ist sie mit dem Körper verbunden. Und über den Körper, und die sind nicht voneinander zu trennen. Ja, natürlich, wenn mit dem Körper kann man so arbeiten, dass es die Seele verändert und man kann mit der Seele so arbeiten, dass es den Körper verändert. Und in beide Richtungen ist möglich und es kommt eben darauf an, was man hat oder das ändert sich ja auch manchmal im Laufe einer Therapie oder eines Prozesses.
Wenn Sie jetzt nochmal auf diese Störungen zurückkommen und die Sie auch schon erwähnt haben, es gibt ja nun einen ganzen Haufen von verschiedenen Symptomatiken am Herzen und diese Menschen kommen zu Ihnen in die Praxis Und Sie merken vielleicht, dass dort vielleicht dieser innere Zugang zu diesem Organ weitestgehend verschüttet ist. Und aber die Person hat jetzt vielleicht eine ganz manifeste Erkrankung. Nehmen wir jetzt mal, dass so eine Herzrhythmusstörung vorflimmern. Das ist ja vielleicht einer der meistverbreitetsten Dinge wahrscheinlich, die da auch anliegen. Wie weit kann man jetzt eigentlich denn darauf verzichten, auf den klassisch-schulmedizinischen Weg? Kann man den ergänzen? Also, da wird ja dann schnell ein Beta-Blocker jetzt wahrscheinlich gegeben oder andere Maßnahmen gemacht. Versuchen Sie mit den Betroffenen erstmal nach einem anderen Weg zu schauen, also durch Lebens- oder Einstellungsveränderungen oder muss man uns das vorstellen bei Ihnen?
Es kommt darauf an, wie lange das zum Beispiel das Vorhofflimmern besteht. Ja, wenn es jetzt nur einmal ist und dann wieder weg ist, und dann kann man sicher viel mit dieser Psychotherapie oder auch komplementärmedizinischen Medikamenten arbeiten oder auch Körperpsychotherapie mit Atem und so weiter. Wenn das aber schon seit 5 Jahren jetzt besteht, dann wird das alleine nicht zum Erfolg führen. Dann braucht man schon Medikamente und man setzt sich dann auch ein oder man kann auch einen Elektroschock einsetzen oder man kann auch diese Ablationstherapie, die heute überall gemacht wird, einsetzen. Also was wir hier brauchen, ist ein hybrider Ansatz, ja, von unseren tollen schulmedizinischen Möglichkeiten und aber auch den anderen, ja, jetzt alle genannt habe, weil sonst, wenn man jetzt nur die Mono-Schulmedizin macht, ist aus meiner Sicht die Wahrscheinlichkeit größer, dass es wiederkommt. Und die Menschen, vor allem die Menschen, für die ist dann ihr Herz irgendwie etwas Feindseliges, etwas, wovor sie Angst haben, ja, etwas, was sie gar nicht haben wollen, ja, was sie endlich mal Ruhe geben soll. Ja, und das ist wie, wenn man schon über Kind, wie wenn sie ein kleines Kind haben, das weint, wenn sie zu dem sagen, jetzt halt doch mal die Klappe und hau ab. Sache wahrscheinlich nicht besser machen. Ja, und so ist es bei Herzen auch.
Ja, ich arbeite in meinen Ambulanzen sehr viel mit Schreibabys und das hat so ein bisschen was eine Gemeinsamkeit, wenn der exzessiv schreiende Kinder haben und Eltern wollen eigentlich nur das Symptom beruhigen und mach mir das weg. Und so kommt mir sehr ähnlich vor. Da ist so ein stürmendes Herz und klopfendes Herz und die kommen dann zu Ihnen und sagen, machen Sie das mal wieder ruhig, dass ich da nicht so viel Ärger mit habe. Ne? Also das ist eine sehr symptomorientierte Perspektive. Wenn man aber jetzt so ich denke jetzt mal einen Schritt weiter, wenn Sie jetzt diese zweite Ebene drin haben, zum Beispiel eine medikamentöse Begleitung oder so eine Ablation machen, so eine Verödung, dann ist ja auch irgendwie doch die Gefahr, dass dann sozusagen dieses Informative vom Herzen ja wahrscheinlich dann auch nicht mehr so leicht geht, oder? Ist das, oder kann man das nicht sagen? Oder ist das auch nebeneinander wirkkräftig? So komplementäre Ansätze plus diese anderen Ansätze. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also bei dieser Pulmonalvenenisolation oder Ablation werden Verbindungen getrennt. Aber
Beruhigt es manchmal einfach und dann kommt man wieder so in seinen Rhythmus rein und es kann ja auch toll sein.
nicht alle. Ja, also in den meisten Fällen nicht alle. Und die Patienten fühlen dann schon noch ihr Herz. Ja, weil es gibt auch Verbindungen, die eben zum Beispiel über elektromagnetische Felder. Ja, also das Herz und das Gehirn, die haben ja sehr starke elektromagnetische Felder über Hormone, aber auch es ist nicht möglich, alle Nerven jetzt zu zerstören. Also die können schon noch ihr Herz fühlen und das machen wir dann auch. Und wenn man halt unter Vorhofflimmern leidet und diese Anfälle hat, dann kann das schon auch was Gutes sein, so eine Ablation.
Was empfehlen Sie denn eigentlich Ihren Patienten? Würden Sie so sagen, um ihr eigenes Herz sozusagen in diesem Sinne, in diesem umfänglicheren Sinne, wie wir es jetzt besprochen haben, haben schwingend und weich und taktvoll zu halten? Also was gibt es über den Faktor Jogging, Essen, bestimmte Ernährungsgewohnheiten zu verändern, die ja klassischerweise alle Sinn machen? Aber wenn wir das jetzt ausdehnen auf dieses Feld des Bewusstseins, des affektiven, emotionalen, geben Sie da was in die Hand oder machen Sie es sehr individuell?
Es ist sehr individuell, aber es gibt zwei Fragen, zwei wichtige Fragen jetzt für unsere Zuhörer. Ja, die eine ist, also Die kommt jetzt ein bisschen abrupt, aber ich mache das jetzt ohne Hinleitung. Man fühlt so zu seinem Herzen hin und dann frage ich immer, stellen Sie sich vor, Sie sind Ihr Herz, was da jetzt in Ihrer Brust arbeitet. Was würde dieses, wenn dieses Herz eine Stimme hätte, was würde dieses Herz sagen? Und da fangen viele schon an zu weinen, weil sie es ganz genau wissen, was dieses Herz sagen. Und die andere Frage ist, was würde dieses Herz brauchen? Und dann höre ich so oft Aufmerksamkeit, bisschen Liebe, arbeite dich nicht zu Tode, was auch immer. Ja, also das sind so die beiden Kernfragen, die kann sich jeder mal stellen, auch wenn das Herz gesund ist. Und kann man sich dann schon ganz gut verorten, ja, was da ist. Und irgendwas ist fast bei allen Menschen.
Also diese Herzbefragung, die Sie jetzt da gerade erwähnen, so sind wir so nach dem Motto Hand aufs Herz. Jetzt mal ehrlich, was ist denn das eigentlich? Was ist eigentlich wirklich los? Angenommen, jemand bekommt jetzt eine Antwort, die Sie gerade ja so schon so gesagt haben, wie es auch sein könnte. Zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit, nimm dir mehr Zeit für Besinnung, was auch immer. Wie ist Ihre Beobachtung? Weil das sind ja doch lang eingeschliffene Gewohnheitsmuster so. Und ein Herz mag ja laut rufen, aber das zu tun ist ja dann die zweite Sache. Wie ist da Ihre Beobachtung? Ist es, weil wir natürlich, wenn ich im Rahmen jetzt von psychotherapeutischer Arbeit in dem Feld so sehe, würde ich sagen, ja, es gibt so die eine Hälfte, vielleicht auch zwei Drittel, wenn man als verkörpertes Wissen es bekommt, dann gibt es auch sukzessive eine Verhaltensveränderung. Aber es gibt auch einen resistenten Part, also wo Leute dann sagen, ja, schießen uns den Wind und sagen, ja, es war interessant, aber mache jetzt doch so weiter.
Da weiß man, was das Problem ist, ja, aber man kann den Hund nicht zum Jagen tragen. Also das müssen die Patientinnen dann schon selber machen. Also ich meine, wir unterstützen sie so gut wie möglich, aber das tun sie und das tue ich auch. Aber den Weg gehen müssen sie selber. Und das ist nicht kein einfacher Weg.
Kann man eh sagen, ne? Ist der Herz. Informationen und Botschaften sind nicht unbedingt immer nur einfache Dinge. Braucht, glaube ich, viel Mut, auch sie
Ja,
umzusetzen.
das braucht. Ja, das braucht Courage. Also das Herz ist nicht das Organ von Friede, Freude, Eierkuchen.
Gut,
Ja,
das
das
nochmal sagen, dann will ich bei.
auch das Organ von Mut zum Beispiel. Ja, aber das braucht es dann halt und das ist dann wirklich sehr unterschiedlich. Und manche nehmen einen sehr guten Weg, für manche ist, weiß ich nicht, die sagen dann ja, dann lieber doch nicht. Also so genau wollte ich es eigentlich auch nicht wissen. Das tut mir jetzt noch mehr weh als vorher. Dann nehme ich lieber ein Beruhigungsmittel.
Ja.
Auch okay.
Okay, genau.
Schade, ja, aber das kann ich, das ist.
Die Entscheidung. Ich fand einen Satz am Schluss Ihres Buches sehr schön, wo Sie beschreiben über die Aktivität des Herzens. Also das Herz scheint ja irgendwie keine Ruhe zu geben. Es ist immer aktiv, es arbeitet immer. Und dachte ich, ja, okay, so ein, es macht eigentlich keine Pause, weil es immer weiter im Hintergrund arbeitet, so ein bisschen Malocha. Und dann haben Sie die Frage, wo kriegt das Herz eigentlich seine Beruhigung und Regeneration her? Und da beschreiben Sie auch, dass Sie viele Fachmenschen international und national befragt haben und keiner kann es so richtig beantworten. Und da geben Sie eine schöne Antwort drauf. Und die würde ich doch gerne mal zum Abschluss des Gesprächs Sie mal nochmal formulieren lassen. Was ist das? Warum kann das Herz so leistungsfähig sein? Was ja unglaublich eigentlich ist.
Also wenn das Herz arbeitet, dann richtig, dann ist es alles oder nichts. Wenn es schlägt, dann so gut es kann für ihr Leben. Ja, und das dauert ein paar Millisekunden und dann macht das Herz eine relativ lange Pause bis zum nächsten Herzschlag. Also diese Pause, die Dauer dieser Pause ist sehr viel länger als die Dauer der Kontraktion. Also wir sprechen ja auch in der Medizin von Systole und Diastole. Also Systole ist die Anspannung, die Diastole ist die Entspannung. Und die Entspannungsphase dauert wesentlich länger als die Anspannung. So, und das Herz entspannt direkt nach jedem Herzschlag, indem es alles gibt für eine ziemlich lange Zeit, bis dann der nächste Herzschlag wieder einsetzt. Und also es entspannt genauso vollständig, wie es sich anstrengt. Und ich glaube, darin liegt das Geheimnis, dass das Herz immer arbeiten kann, weil es auch immer entspannt und zwar wesentlich länger, als es sich anstrengt.
Gutes Modell eigentlich, oder? So auch fürs sonstige Leben, oder? Perfekt.
Da kann man sich viel von abgucken von unseren Herzen.
Sie sind begeisterter Segler, habe ich gelesen. Und warum ist Segeln so gut für Ihr Herz?
Es war es ein Kindheitstraum. Ja, wir waren als Kind war ich ab und zu mal am Bodensee mit meinen Eltern oder sind wir am Chiemsee vorbeigefahren. Ich komme ja aus Bayern und ich habe diese Segelboote, ich habe die von Anfang an geliebt. Ich habe von Anfang an das Wasser geliebt. Ich weiß nicht wieso. Und viele Jahre später, als ich dann schon längst Herzchirurg war, konnte ich mir das dann auch leisten und hatte auch die Zeit dafür zu segeln. Und ja, ich liebe es genauso, wie ich es mir damals immer vorgestellt habe. Und ich bin mir sicher, es ist auch gut für mein Herz.
Ja, danke. Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort für unser Gespräch. Danke für diese wertvolle Arbeit, die Sie machen. Ich glaube, da befruchten Sie unheimlich viele Menschen mit. Und ich glaube, wir sind da wirklich auch so eine Art kopernikanische Wende, die wir da gerade durchleben, wo dieser Hirnzentrismus sich gerade vielleicht auch vom Kopf auf die Füße stellt und das Herz quasi mehr ins Zentrum auch rücken dürfte oder zumindest eine neue Position einnimmt. Dazu tragen Sie, glaube ich, viel bei und das passt so ganz in den Geist auch dieses Podcasts und in dem, was ich selber auch versuche, so an den Start zu bringen. Also vielen, vielen Dank nochmal dafür.
Ja, ich danke Ihnen. Ein tolles Gespräch.
Ja, und wer mehr von Ihnen wissen möchte, es gibt zwei wunderschöne Bücher. Das eine ist Der Takt des Lebens, das ist das Buch übers Herz. Und wir haben mal ein neues geschrieben, das heißt Blut, der Fluss des Lebens. Da geht es quasi um diese Verbindung zwischen Herz und Blut ja auch sehr viel und haben auch sich sehr viel mit diesem Lebensstoff beschäftigt und Pantarei und alles fließt, das wird da sozusagen auch wunderschön auch ausgeführt. Kann ich allen Lesern und Hörern auch ans Herz legen. Sie haben eine Homepage, herzzeit.de heißt sie, glaube ich. Die darf man, glaube ich, auch weitergeben. Wer mehr über Reinhard Friedel und seine Arbeit wissen möchte, schaut am besten da mal vorbei. Soweit mal und hoffentlich bald mal wieder. Ich sage alles Danke nochmal und machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
Ja, ahoi, Herr Harms.
Ja, Ahoi ist ein gutes Wort.